Hallo und herzlich willkommen zum Nerdy Talk bei Nerdy Bunch. Ich bin Marcel und mittlerweile ist es ja tatsächlich kein Geheimnis mehr, dass bei diesem Format ich hier alleine sitze. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen und zwar niemand Geringeres als Philipp Süß. Hallöchen.
Hi, hi, ich freue mich hier zu sein.
Freut mich, dass du da bist und dass, dass es geklappt hat. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, irgendwie wer du bist, was du machst und was so der Anlass ist, vielleicht warum du da bist und ja.
Ja, ich versuch's einfach mal. Also, hi, ich bin Philipp Süß. Ich bin, hauptberuflich bin ich Synchronsprecher. Ich bin Dialogregisseur und Dialogbuchautor im Synchron und noch dazu Filmschaffender oder Kameramann oder Videoproduzent im Generellen. Also alles so, was in diese Medienrichtung geht. Und warum sind wir hier? Weil Marcel mich angeschrieben hat und gefragt hat, hey, hast du Bock dabei zu sein? Und ich so, ja, alles klar, machen wir. Und deswegen bin ich eigentlich da. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet.
Ja, ich habe mir natürlich ganz viele lustige Fragen ausgesucht, was uns natürlich direkt zur ersten bringt. Ich meine, es ist halt super Standard, aber ich liebe diese Frage mittlerweile einfach. Und zwar, wie bist du zum Synchronsprechen gekommen?
Ja, das ist die standardmäßigste Frage, die man überall gestellt bekommt. Aber es ist bei jedem auch unterschiedlich interessant, weil jeder irgendwie gefühlt andere Wege hatte, wie er in die Branche gekommen ist. Von daher beantworte ich die doch gerne. Und bei mir war es tatsächlich mehr Glück als geplant. Also ich habe mich schon als Kind immer für Synchron interessiert und habe auch mal so ein paar Fansynchros gemacht für mich selbst und auch so ein bisschen auf YouTube. Habe dadurch halt für mich so ein bisschen das Handwerk gelernt. Und ich, als wir nach Berlin gezogen sind, war das glaube ich so vor 10, 11 Jahren, irgendwie ein paar Jahre, ist es auf jeden Fall schon her. Und da hatten meine Eltern, glaube ich, irgendeinen Bekannten, einen entfernteren Bekannten, der Kontakt zu einem Dialogregisseur hatte, der eine Rolle für ein Hörspiel besetzen musste und da keinen gefunden hat und auf Facebook gefragt hat, hey, kennt irgendjemand einen jungen Sprecher, der das machen will? Und der hat sich dann irgendwie an mich erinnert und meinte, dann schlage ich doch Philipp mal vor. Und dann hat er mich tatsächlich eingeladen, dass ich hingehe und diese Rolle spreche und hat ihm dann so gut gefallen, dass er gesagt hat, hey, komm mal nächste Woche wieder und dann nehmen wir Sprechproben auf und dann schicke ich das mal an die großen Studios. Und ja, gesagt, getan. Und dann war ich relativ schnell in der Branche und hatte auch relativ schnell meine erste große Rolle, also wirklich eine Hauptrolle in der Disney-Kinderserie, also mein erstes großes Ding gleich am Anfang. Und so hat sich das dann einfach weiter professionalisiert, weiterentwickelt und über die Jahre ist es einfach gewachsen.
Du hattest dann relativ zügig deine erste große Rolle und es war aus einer Disney-Serie. Erinnerst du dich noch an was es genau war, welche Serie und welcher Charakter?
Ja, ich glaube, das könnte ich nicht vergessen. Das war Jake und die Nimmerland-Piraten. Ab der zweiten Staffel oder Mitte der zweiten Staffel musste der Sprecher gewechselt werden, weil der Alte in Stimmbruch gekommen ist. Und weil ich quasi in dem Alter war, wo der Stimmbruch so fast vorbei war und trotzdem noch relativ hoch chargieren konnte, haben die mich gecastet und meinten dann so, oh ja, es passt ja perfekt, cool, super. Und dann bin ich das quasi geworden.
Tatsächlich auch noch eine der Serien, die ich kenne, tatsächlich, oder zumindest irgendwie mal flüchtig gesehen habe, ist schon sehr süß gemacht.
Ja, das lief längere Zeit auf Disney Junior oder Disney XD oder sowas. Gibt's auch bei Disney Plus. Es gab irgendwie 4 verschiedene Sprecher für die Rolle, weil die einfach alle immer zu alt geworden sind.
Oh, okay, krass. Also merkt euch vor, wenn ihr den Philipp mal in Aktion hören wollt, zumindest dahingehend oder in seiner ersten großen Rolle, dann Disney Plus, Jake und die Nimmerland-Piraten. Wird man dann eigentlich so ein bisschen auf seine Rollen reduziert? Also ist man dann so bei einigen Leuten immer so der Jake oder ist das vollkommen egal?
Also im Synchron jetzt nicht. Also auch in meinem Freundeskreis gibt es jetzt keinen, der sagt, oh, das ist doch der und der aus der und der Serie. Ich glaube nicht. Also klar, wenn du jetzt so ein Santiago Ziesmer bist und SpongeBob sprichst, natürlich, wenn du so eine markante Stimme und eine markante Rolle hast, dann wirst du natürlich darauf oft angesprochen und damit in Verbindung gebracht. Dieser Wiedererkennungswert steigert sich einfach. Aber ich habe das jetzt noch nicht, weil ich jetzt noch keine so markante Rolle und glaube ich auch keine so markante Stimme habe, dass man mich auf irgendwie was reduzieren könnte bisher oder dass so ein großer Wiedererkennungswert da ist. Also mir persönlich ist es jetzt noch nicht so gegangen.
Okay, ja gut, das ist ja tatsächlich nicht verkehrt. Ich meine, vermutlich gibt es auch irgendwie so Rollen, womit man halt irgendwie nicht unbedingt, beziehungsweise auf die man nicht unbedingt reduziert werden will. Also ich könnte mir halt nicht vorstellen, irgendwie das, keine Ahnung, jemand sagt, ah, du bist doch so irgendwie, keine Ahnung,
Ja, naja, Manfred Lehmann ist da ja das beste Beispiel für. Immer wenn der irgendeine Rolle spricht oder irgendein Werbespot oder irgendwas, dann ist es direkt, oh, Bruce Willis. Also könnte man schlechter treffen, ne? Also schön cool Bruce Willis so. Aber das ist halt auch so ein, wenn ein Kunde ankommt, der sagt dann, oh, ich hätte gern die Stimme von Bruce Willis und nicht, ich hätte gern Manfred Lehmann. Also von dem Sinne, ne? Dass man also denkt, so, ja, die und die Stimme, weil der das damit in Verbindung gebracht wird. Aber das ist ja nicht zwingend was Negatives. Also wenn die Leute sagen, oh, das ist doch die Stimme von Bruce Willis, das stelle ich mir schon cool vor, wenn man so einen Wiedererkennungswert hat. Also ich stelle mir das aber eigentlich gar nicht negativ vor. Es muss cool sein, wenn die Leute dich an der Stimme erkennen.
Ja, denke ich mir tatsächlich auch. Ich glaube, da gibt es deutlich Schlimmeres. Wie lange bist du denn bereits in der Synchrobranche tätig? Ich meine, du bist ja jetzt eigentlich noch relativ jung, kann man ja tatsächlich mal so sagen.
Ja, ich bin 22 dieses Jahr geworden. Ich habe angefangen mit 13. Also ich bin auf jeden Fall so ungefähr 9 Jahre auf jeden Fall schon in der Branche jetzt. Geht aufs erste Jahrzehnt zu. Aber es ist halt, wenn man halt so früh anfängt, da vergeht die Zeit dann noch irgendwie wie im Flug. Das ist schon krass, wenn man sich das mal vor Augen hält, dass du vor 10 Jahren angefangen hast, diesen Beruf auszuüben und mittlerweile bist du immer noch drin und einfach irgendwie immer noch jung. Das ist schon komisch.
Glaube ich. Also ich stelle es mir halt super tricky vor, wenn irgendwie so Kiddies dann irgendwie mit 4 oder 5 schon mit ins Studio genommen werden und wachsen dann tatsächlich, beispielsweise irgendwie bei einer Serie oder so, oder wachsen dann zusammen mit ihren Rollen. Und du siehst halt wirklich, so frei nach dem Motto, das Kind vor dir, die Rolle, und wie die halt zeitgleich miteinander wachsen. Und dann sind das irgendwie schon teilweise 20 Jahre, die da irgendwie derjenige spricht. Und so lange existiert halt auch die Rolle schon. Und das ist irgendwie ziemlich cool, wie ich finde.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, ist Shameless dafür. Das ist bei mir, also es geht ja jetzt nächstes Jahr in die letzte Staffel. Und das mache ich ja auch schon seit einer sehr langen Zeit. Seit der 4. Staffel spreche ich da Carl Gallagher und jetzt geht's in die 12. Staffel. Und mit dem Charakter bist du einfach auch gewachsen und zusammen halt auch die Stimme ist auch anders geworden im Laufe der Staffeln. Das ist so, glaube ich, gerade längerfristige Projekte mit vielen Staffeln über viele Jahre. Das ist echt immer interessant anzusehen. Und ja, irgendwie echt schade, dass es vorbei ist. Der hat mir echt gefallen, der Dude.
Wie ist das für den Sprecher als solches, wenn man jetzt gerade irgendwie über 10 Jahre, sag ich mal, ganz, ganz schroff gesagt, einen Charakter spricht? Baut man dann so eine Bindung zu dem Charakter auf oder ist es dir per se eigentlich vollkommen egal, was mit dem passiert?
Ich weiß nicht. Also natürlich hat man, wenn man jemanden so lange spricht, vor allem halt auch den Schauspieler irgendwann drin im Sprachrhythmus und wie er sich verhält und kann den wesentlich schneller so anlegen, wie es gewünscht ist, als wenn man jetzt plötzlich eine ganz neue Rolle spricht. Natürlich wünsche ich meinem Charakter immer nur das Beste, ne? Damit er schön länger in der Serie bleibt. Mir ist es jetzt nicht völlig egal, was in dem passiert, aber letztendlich ist es auch eine Rolle, die ich spreche und gerade Shameless als Beispiel ist so das, wo eigentlich alles, was passiert, irgendwie voll geil und voll lustig ist. Von daher macht es Spaß. Aber ich glaube, es geht mir jetzt nicht so nah. Also klar, das zu spielen und sowas, das ist auf jeden Fall immer intensiv. Man identifiziert sich dann leichter mit dem Schauspieler und kann den leichter bedienen, als dass es konkret um die Rolle geht. Ich meine, der Schauspieler spielt auch nur eine Rolle, klar. Aber es würde mir wahrscheinlich wesentlich leichter fallen, den Schauspieler in einer anderen Rolle nochmal zu sprechen, als einen anderen Schauspieler in der gleichen Rolle. Weil man eher dann so die Sachen vom Schauspieler ja auch abnimmt, sehr viel.
Ja, also tatsächlich anhand von Beispielen kann man sich das ja eigentlich ziemlich gut vorstellen, ne? Ich meine, Gott, fällt mir denn gerade als Beispiel ein? Oh, hier, Max Felder mit Harry Potter, der ist auch mit dem groß geworden oder die sind miteinander groß geworden. Hat sich denn für dich als Sprecher oder allgemein für die Synchronbranche jetzt aktuell aufgrund der ganzen Corona-Lockdown-Kiste irgendwas geändert? Gab es irgendwelche großen Einschränkungen, wo du sagst so, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen? Oder war alles wie gewohnt und du sagst so, ja, okay, natürlich gab es hier und da mal so ein paar Kleinigkeiten, aber letztendlich war es jetzt auch nicht so weltbewegend.
Also ich glaube, das Synchron ist tatsächlich eine Branche, die es während der Corona-Lockdown-Geschichte am wenigsten getroffen hat, also mitunter am wenigsten. Wir hatten im April einen Monat komplett Lockdown, also da waren noch keine Studios offen und wir waren alle zu Hause. Aber die Zeit wurde genutzt, um die Studios halt umzurichten, neue Hygienemaßnahmen. Und ich finde tatsächlich, dass sich vieles auch zum Positiven entwickelt hat, da viele Studios auf papierlose Workflows umgestiegen sind. Zum Beispiel sind die Dialogbücher mittlerweile alle digital. Man kann seine Gagenscheine auf einem Tablet unterschreiben und solche Sachen. Und ja, es ist irgendwie tatsächlich moderner geworden als das, was halt früher war, weil das irgendwie Tradition war, dass du ein Dialogbuch aufschlägst und da reinguckst und du das reinschreiben kannst, bla bla. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich ist es irgendwie, hat so ein bisschen davon profitiert, weil wir uns im Studio ja sowieso nicht wirklich sehen. Also jetzt sind es halt nach jedem Sprecher 10 bis 15 Minuten Lüftungspause, Desinfizieren des Studios und dann, da sieht man sich halt noch weniger als vorher. Aber es hat sich so vom Grundablauf eigentlich nichts geändert. Es ist eigentlich alles ein bisschen angenehmer geworden. Nur, dass man die Leute halt nicht mehr, man kann sich halt nicht mehr so wirklich umarmen oder so. Dieser persönliche Kontakt, den man halt sonst hat, wenn man sich auf dem Gang begegnet oder sowas, das fehlt so ein bisschen. Aber an sich lief nach April wirklich alles wieder relativ nahtlos an. Weil man ist so isoliert im Studio. Da kann man nicht noch mehr isolieren, außer halt, ja, dass man sich fast gar nicht mehr sieht.
Bei den Aufnahmen direkt seid ihr ja tatsächlich so oder so eigentlich immer alleine, ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie, ich sag mal, einen Dialog gesprochen habt, da hat ja dann eh tatsächlich jeder für sich sein.
Ja, also das, was halt nicht mehr geht, sind Ensembleaufnahmen. Das merkt man relativ stark, weil du halt keine Menge Masse mehr ins Studio holen kannst, so 10 Leute, die dann irgendwie den Hintergrund bedienen. Deswegen wird das entweder irgendwie aus dem Archiv genommen, weil die Studios haben ja lauter Menge Masse-Archive und sowas, die dann einfach angelegt werden. Oder man lässt die Sprecher, die eh schon da sind, noch ein bisschen Hintergrund machen. Das ist mitunter ganz lustig, wenn man dann irgendwelche Synchrongrößen plötzlich im Ensemble hört, weil die noch so 3-4 Takes hinten im Hintergrund mitgemacht haben. Das geht nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, weil ich Ensemble immer gerne aufgenommen habe. Also ich habe nie mitgesprochen, aber ich habe gerne Regie für Ensemble gemacht, weil ich immer meine Lieblingsleute da zusammensetze. Aber ja, das ist so, das ist so das, was tatsächlich nicht mehr geht. Zusammensprechen oder zusammen singen. Singen war, der Gesangsaufnahmen waren teilweise auch immer zusammen, damit man dann gleich irgendwie die Harmonie beim anderen mitsingen kann oder sowas. Aber ja, so grundsätzlich, wenn du Rolle sprichst, hat sich nichts geändert. Nur die Ensemble-Leute gucken halt jetzt ganz schön in die Röhre. Das ist echt schade.
Ja, gut, ich meine, klar ist das ist schade. Im Zweifel ist es natürlich eine Sache, womit man halt leben kann, solange es halt keine wirklich großen Einschränkungen sind. Also es hätte ja jetzt irgendwie, ich sag mal, wer weiß, was passieren können oder wer weiß, was sein können.
Ja, also es gab innerhalb der Branche natürlich ein paar Corona-Fälle, wo dann aber halt auch dementsprechend präventiv gearbeitet wurde. Immer vor jedem Termin musst du halt so einen Bogen ausfüllen mit Name, ob du irgendwelche Symptome hattest und welches Studio du danach bist. Das heißt, das macht das Ganze ganz gut nachverfolgbar. Aber ja, die Einschränkungen hätten tatsächlich größer sein sollen. Es ist nur wirklich gerade für die Ensemblesprecher schade, weil viele Ensemblesprecher sind die gerade jetzt in die Branche gekommen sind und irgendwie Fuß fassen wollen. Und wenn du dann kein Ensemble hast, wo du dich quasi beweisen kannst und die Regisseure dich kennenlernen, das ist unheimlich kontraproduktiv für den weiteren Verlauf deiner Karriere, weil du so die ganze Zeit irgendwie bei Aufnahmeleitern betteln musst, dass sie dich mal ausprobieren und irgendwie für eine kleine Rolle oder sowas buchen. Und das macht es halt den Leuten, die jetzt gerade in die Branche wollen, super schwer. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich kenne auch einige, die halt gar keine Ensemble-Termine mehr haben und deren Einnahmen dadurch halt auch einbrechen, weil viele das hauptsächlich machen, bis sie halt die größeren Rollen kriegen. Das ist ja alles ein Prozess. Und dementsprechend ist es halt für die echt doof.
Oh Mann, dann die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass im Allgemeinen das sich so oder so bald zum Positiven wendet und auch die Ensemble-Sprecher da irgendwie die Chance haben, sich zu beweisen oder die Leute da irgendwie die Chance haben, Fuß zu fassen. Letztendlich ist es natürlich so oder so für alle Beteiligten doof und wenn dann eben halt wirklich der Job dran hängt oder ich sag mal jetzt eine persönliche Entwicklung als solches, macht's das halt nicht besser. Hast du denn ein Vorbild oder hattest du irgendwie, bevor du so richtig losgelegt hast, hattest du irgendwie jemanden, an den du dich orientiert hast, wo du sagst, ach ja, irgendwie, wenn ich so ein bisschen mit ihm auf einer Höhe stehe oder irgendwie eine Möglichkeit habe, mit ihm so ein bisschen nachzueifern, dann fände ich das cool?
Ja, ich glaube schon. Also wenn ich wen nennen müsste, dann bestimmt Tobias Müller, weil ich war damals halt so ein richtig Hardcore-Detective Conan-Freak als Kind oder auch als Teenager noch. Und deswegen war natürlich seine Stimme die man so sehr krass im Ohr hatte. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch schon öfter von ein paar Regisseuren gehört, die so meinten, ja, dein Sprachfluss, so ein bisschen, das gehört so ein bisschen irgendwie was von Tobi Müller. Und ich so, what? Wahrscheinlich habe ich mir das einfach relativ früh so ein bisschen einfach angeeignet, so in etwa die gleichen Bögen zu fahren oder sowas. Das ist so ein unterbewusstes Ding, höchstwahrscheinlich, dass man gar nicht absichtlich macht. Und ja, das ist so einer, dem, ja, also find ich super. Spricht gut, sehr sympathischer Mensch, macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und es war dementsprechend auch sehr lustig, als ich das erste Mal bei ihm gesprochen habe und ich dann so richtig abgefanboyt habe, so, oh mein Gott! Tobias Müller, können wir ein Selfie machen? Das mache ich nicht oft wirklich, aber das war halt wirklich so ein Moment, das brauchte ich einfach.
Verständlich, verständlich.
Ja, aber das war echt cool. Und ja, Nö, eigentlich ist Tobi so der wohl am ehesten so ganz früh in meinem Leben so das Vorbild im Synchron war, wo man sich dachte, ja, da willst du mal hin. Und das ist, ja.
Ja, es ist, ich glaube, es pusht einen ungemein, wenn man so ein bisschen mit seinem Vorbild verglichen wird. Ich meine, gerade wenn du sagst, so, ja, hier irgendwie, ne, du bekommst hier und da ein Lob und dass du halt dem und dem gleichst, obwohl es vermutlich eigentlich gar nicht gewollt ist. Ich glaube, dass es schon cool und geht safe runter wie Öl. Ich meine, du hast ja jetzt tatsächlich schon etliche Rollen und auch ob nun Realfilm, Serie, Anime,
Game auch, war eigentlich alles schon gemacht.
Hast du denn da irgendwie einen persönlichen Liebling, also die Rolle als solches plus Charakter, wo du sagst so, okay, Rolle war cool, Charakter war cool, da hat irgendwie alles gepasst, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und das ist so mein Favorit, wo ich sage, ach ja, den würde ich irgendwie jederzeit immer mal widersprechen.
Puh, das ist natürlich wieder so eine sehr gute Frage. Also definitiv Shameless, Carl Gallagher. Also das ist so der immer wieder Bock macht, der immer wieder super viel Spaß macht und viele Facetten hat, die man über die verschiedenen Staffeln zeigen konnte. Anime beispielsweise hat mir Danganronpa ganz schön Spaß gemacht, weil die Crew auch einfach super war. Die Rolle war zwar ein bisschen sehr hoffnungsbetont. Die Fans wissen, wovon ich rede. Aber ansonsten, der war auch relativ cool. Ja, Otis bei Sex Education, der macht auch Bock. Habe ich zwar erst eine Staffel gesprochen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Auch Jake damals hat mir super viel Spaß gemacht. Und eigentlich alles, was so in die Animationsrichtung geht und ein bisschen quirliger ist, das macht auch immer Bock. Aber es ist wirklich schwer, da wirklich sich was ganz Spezielles rauszupicken, weil einfach so viele Rollen schon Spaß gemacht haben und auch noch Spaß machen.
Ja, cool. Sollte dir irgendwann mal irgendwie jemand einfallen, wo du sagst, boah, also das ist so das Nonplusultra, dann teil mir das doch sehr, sehr gerne mal mit. Da bin ich gespannt.
Die Frage ist, ob es so ein Nonplusultra denn wirklich gibt, weil letztendlich spricht man ja immer wieder neue Leute, immer wieder neue Rollen und es gibt so wahrscheinlich Highlights in der Karriere, die man hat, wo man sich gerne dran zurückerinnert. Shameless ist so ein Highlight. Also wenn ich was auswählen müsste, dann auf jeden Fall Shameless.
Okay.
Wenn man jetzt irgendwo Stammstimme von so einem krassen Schauspieler wird, der jetzt irgendwie durch die Decke geht oder so, das ist natürlich wahrscheinlich das Geilste. Also wenn ich irgendwann mal 80 bin und da rumliege auf meinem Altenheimbett, dann denke ich mal dran zurück, so, oh ja, die Rollen, die waren toll, das hat Spaß gemacht. Jetzt ist einfach noch zu viel los, zu viele neue Sachen immer wieder, dass ich da jetzt was konkret recht direkt rauspicken könnte.
Ja gut, ist ja nicht schlimm. Ich meine, du hast ja gerade doch einen relativ großen Einblick gewährt. Was fällt dir persönlich denn leichter? Realfilm, Realserie, Anime bzw. Zeichentrickserie? Was sagst du, ist dir da, liegt dir da so tendenziell mehr oder wo gibt es irgendwie Schwierigkeiten? Oder gibt es allgemein Unterschiede oder sagst du, das ist dir komplett Boogie?
Ob jetzt Real oder Zeichentrick oder Anime oder Game, letztendlich muss die Besetzung stimmen und der Schauspieler oder die Vorlage dir das geben, was du als Sprecher brauchst, um es halt gut umzusetzen. Also Real hat seine Tücken, Real kann aber auch leicht sein und Zeichentrick hat seine Tücken und genau andersrum. Es gibt quasi nichts, was jetzt schwerer ist. Außer, ja gut, bei Real ist es halt mit den Lippenbewegungen in der Regel schwieriger, weil du da halt wirklich Gesichter hast, die Mimik und so kleinstes Zucken in irgendeinem Wangenknochen oder sowas siehst du da, was du auch mit bedienen kannst, / musst. Ja, das kann mitunter ein bisschen schwieriger sein, aber auch Zeichentrick und Animation, das kann alles super anspruchsvoll sein, je nachdem, wie es gespielt und wie es geschrieben und ja, wie es generell ist. Also es gibt Zeichentrickfilme, die sind totaler Scheiß und sind dementsprechend schwierig oder gerade deswegen schwierig, weil es keine gute Vorlage gibt, die du bedienen kannst und es gibt Realfilme, die total leicht sind, weil dir der Schauspieler leicht zu sprechen fällt. Also ich glaube, da gibt es gar kein konkretes leichter oder schwerer, weil es wirklich darauf ankommt, wie wurdest du auch wie wurdest du besetzt? Hat der Aufnahmeleiter dann oder der Regisseur ein gutes Auge für, wie du dich an die Rolle anpasst und wie du es umsetzen kannst? Das spielt alles eine super große Rolle im ganzen Produktionsprozess. Wie bist du besetzt? Wie liegt dir der Schauspieler oder die Rolle? Und wie sind dann deine Fähigkeiten letztendlich, das so umzusetzen, dass es gut klingt?
Ich habe halt jetzt schon öfter mal mitbekommen, dass viele sagen so, ja, okay, hier Realfilm beziehungsweise Real als solches ist halt irgendwie so ein bisschen schwerer, gerade das, was du angesprochen hattest mit den Lippen und so. Und viele favorisieren da halt natürlich Anime beziehungsweise Zeichentrickserie als solches, einfach weil halt nicht alles so, wie sage ich es jetzt, so passgenau sein muss in puncto Lippenbewegung etc. pp., was du eben gerade auch sagtest. Deswegen finde ich halt die verschiedenen Ansichten, die Perspektiven oder die Perspektiven, die jeder Einzelne da so sieht, eigentlich ziemlich interessant. Und wenn du dann gerade sagst so, ja, hier irgendwie, das fällt mir doch ein bisschen leichter oder ich habe damit gar kein Problem, ist das eine coole Sache.
Ja, letztendlich ist es halt einfach nur eine Sache, wie du dazu stehst. Oder weil auch beim Real können dir Sachen leichter fallen, weil Synchron ist so ein krasses Teamwork, dass wenn das Buch schlecht geschrieben ist, du es schwieriger umsetzen und schwieriger spielen kannst, weil es einfach von der Grundschwierigkeit schwerer ist. Du hast dann zum Beispiel keine so gut passenden Lippenbewegungen, weißt nicht, wo du Wörter platzieren musst oder wie breit du es letztendlich sprechen musst. Das ist alles so unheimlich wichtig. Alles ist letztendlich eine Herausforderung. Jede Rolle kann so seine Tücken und Herausforderungen verbergen oder in sich haben, sodass teilweise auch Rollen, wo du dir denkst, oh, ist das irgendeine Kinderzeichentrickserie, das wird jetzt mega easy, auf einmal viel anspruchsvoller sind, als man denkt. Und Realsachen, wo du denkst, oh, das wird jetzt super schwer, können andererseits auch viel leichter sein, als man erwartet hat. Weil das ist letztendlich das Handwerk, das du beherrschen musst. Und wenn du das Handwerk beherrschst, real zu sprechen, kannst du Anime sprechen und andersrum in der Regel auch. Das ist einfach eine Lernkurve, die man über die Zeit hat. Am Anfang real zu sprechen, war natürlich viel schwieriger als irgendein Zeichentrick-Stuff. Aber da groovt man sich so rein. Also ich denke, wenn man lang genug drin ist, dann kann man beides aus dem Stehengreif so.
Für Leute, die wahrscheinlich mit dieser ganzen Realsache aufwachsen, also als Sprecher, ist dann vermutlich auf kurz oder lang irgendwann mal so eine Zeichentrickserie oder so halt Larifari von, also im Vergleich von, okay, ich muss jetzt hier auf irgendwie Lippenbewegung etc. achten, zu, das fällt halt komplett weg und ich achte eher auf andere Details.
Ja, klar, Zeichentrick ist natürlich in der Regel immer ein bisschen leichter, weil das in der Regel auch nicht so ernste Themen sind, wie manche Realserien haben. Also gerade irgendwie Cartoons oder sowas, natürlich sprechen die sich viel leichter. Das ist natürlich klar, aber wenn es jetzt rein um die technischen Aspekte geht, sind da nicht so viele Unterschiede. Weil leichte Sache, also Zeichentrick zu sprechen, ist natürlich immer ein bisschen, meistens ein bisschen fröhlicher, du kannst ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, ein bisschen mehr übertreiben und einfach auch mehr geben als real, weil das einfach nicht gegeben ist von der Vorlage.
Wenn du dir hier und jetzt einen Charakter aus einer Serie, Anime, Film, Spiel, whatever aussuchen könntest, den du in naher Zukunft sprichst, welcher wäre das? Hast du da irgendeinen Wunsch, wo du sagst, ach ja, also da hätte ich schon sehr viel Bock drauf?
Ich weiß gar nicht, ob ich da einen konkreten Charakter nennen kann. Also ich hätte unheimlich Bock mal auf eine Game-Hauptrolle. Dadurch, dass ich ja letztes und dieses Jahr, oh Gott, so viel an Cyberpunk gearbeitet habe, merkt man ja, wie viel in Game drinsteckt und was da so Spaß macht. Ja, gerade, ja, ich glaube, auf Game hätte ich mal richtig Bock. Ich wurde für eine Game-Hauptrolle gecastet letztens. Ich glaube, ich darf nicht sagen, was, sage ich lieber nicht. Ich glaube, das habe ich aber nicht gekriegt, aber ich hätte voll Bock gehabt. Ja, doch, irgendwas Kinomäßiges, so einen schönen Kinofilm, so ein Pixar-Ding. Irgendwie sowas in einem Maincast, das wäre cool. Irgendwas, was in die Kinos kommt. Oder halt irgendwie special released wird bei Disney Plus oder irgendwie so ein Stuff wie dieses Soul, was da jetzt rausgekommen ist, sowas wäre mal mega cool. Ja, aber ich glaube, einen speziellen Charakter kann ich nicht nennen. Dazu habe ich, glaube ich, die Kollegen auch viel zu stark im Ohr und könnte. Was Spezielles weiß ich nicht. Also, irgendwie was in die Richtung wäre cool. Irgendwie mal Game. Game oder irgendwas, was großes Blockbuster-mäßiges wäre geil.
Sehr, sehr cool. Also, ich bin gespannt, in welchen Werken wir dich dahingehend langfristig definitiv noch hören oder in Zukunft.
Ja, also in Games groove ich mich in letzter Zeit immer ein bisschen mehr ein. Also ich habe immer öfter mal Sachen, wo ich so in letzter Zeit für spreche, die auch gerade im Gaming-Bereich relativ populär werden oder populär sind oder heiß erwartet sind. Also wie gesagt, ich darf da nichts drüber sagen, sonst würde ich ein paar NDAs verstoßen. Aber es gibt so ein paar Titel, die zeitnah kommen, wo man mich auf jeden Fall auch hört. Aber nichts, also noch nichts in Hauptrollenniveau, aber definitiv so ein paar NPCs, die da so rumlaufen, die man anquatschen kann. Bei Cyberpunk bin ich ja auch so ein bisschen am Start.
Ja, also ich bin gespannt, also ich freue mich. Ich werde dir berichten, wenn ich dich dann gefunden habe. Ich glaube, das letzte Spiel, in dem ich dich gehört habe, war Kingdom Come Deliverance.
Ja, gut, das ist auch relativ schwer, mich da zu überhören, weil ich halt in Cutscenes direkt am Anfang mit am Start bin, bei dieser Gruppe von Heinrich da in diesem Dorf, in Scarlet's.
Genau.
Bei Cyberpunk ist es schon ein bisschen schwieriger, also viel viel NPC-Gedöns halt irgendwie. Hey, was machst du da? Geh mal weg. Ein paar Nebenmissionen bin ich dabei. Die Leute, die schon weit genug sind. Bei River Ward zum Beispiel in so der einen Nebenquest. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber da kann man mich in einem Braindance beispielsweise hören oder so. Ja. Ja, und FIFA. FIFA 20, glaube ich, ist es, wo ich so einen Fußballer in irgendeiner Cutscene spreche.
Da muss ich zu meiner Schande gestehen, bei FIFA bin ich leider raus.
Ich auch. Es ist auch bei Global Lock so geil, weil wir machen ja die Synchro bei Global Lock von FIFA und es hat einfach niemand eine Ahnung von Fußball. So, also auch die Regisseure und die Sprecher alle so, ich habe keinen Plan, was ich hier gerade laber. Da muss man sich immer auf die Übersetzung verlassen, dass die alle so korrekt sind, wie sie sind, weil wir haben echt keinen Schimmer. Ich spiele das auch gar nicht. Ich hab da nie Faszination für gefühlt.
Verständlich. Muss man sich denn da irgendwie vorbereiten? Also wenn es halt echt heißt so, okay, jetzt haben wir hier irgendwie so ein Mittelalterspiel, wo es sehr barbarisch zugeht und sehr, sehr, sehr gediegen oder realitätstreu, muss man da irgendwie, so dass man sagt, okay, jetzt guck dir das mal an und versuch irgendwie mal eine Woche lang so ein bisschen was darüber zu lernen, was es damit auf sich hat, was dahinter steht und so weiter, oder wird man da einfach so ins kalte Wasser geschubst?
Na, in der Regel kriegen wir bei Games halt immer Guidebooks oder sowas, wo halt so die Grundstory drinsteht und das Setting erklärt wird. Und die Texte, die geschrieben werden, sind ja nicht von den Sprechern, den Regisseuren oder sowas. Da gibt es ja extra Übersetzer des Studios für, die das dann anpassen. Das heißt, da verlässt man sich so ein bisschen auf die Texte. Na klar, kann man sich so ein bisschen über die Zeitepoche informieren oder wenn es geschichtliche Sachen sind, wie bei Kingdom Come zum Beispiel, da war das ja auch mit den mit Böhmen und den ganzen Kram und den Deutschen, die dann da eingefallen sind und sowas, das hat man sich natürlich auch so ein bisschen erkundigt und ein bisschen recherchiert. Ja, aber es ist, die Regisseure konzentrieren sich, glaube ich, eher auf die Story und die Charaktere und nicht auf den, also auch auf den geschichtlichen Hintergrund oder auf den Hintergrund des Settings, aber nicht, dass es, also meine Hauptpriorität ist es zum Beispiel nicht, dass ich jedem erklären kann, warum jetzt genau dieser Kampf in exakt dieser Epoche ausgebrochen ist oder sowas. Und in der Regel hat man das irgendwo stehen, auch bei Begriffen oder Aussprachesachen oder sowas hat man so ein PG, also ein Pronunciation Guide, wo dann die Wörter, wenn man sie nicht kennt, so eingesprochen sind, damit die einheitlich von jedem Sprecher gesprochen werden oder man sich da halt irgendwie schnell einen Wikipedia-Artikel raussucht, wenn man was nicht versteht, also so war das bei Kingdom Come auf jeden Fall. Weil ich bin bei Kingdom Come ja auch erst gegen Mitte der Arbeiten dazugekommen und der Hauptregisseur, ich glaube, das war damals Daniel Faltin, der war auch bei den Entwicklern und hat sich da ein bisschen was erklären lassen. Also ich glaube, wenn du Hauptregisseur bist, da sind es nochmal ganz, ganz andere Dimensionen. Ich war ja bei Kingdom Come, da habe ich ja erst angefangen, bei Global Lock zu arbeiten oder für Global Lock zu arbeiten. Also, dass ich da so ein bisschen reingerutscht bin, dann quasi Assistant oder also schon auch Dialogregisseur. Also ich habe halt meine eigene Regie etc., aber ich war jetzt nicht der, der die Hauptrollen jetzt komplett alle aufgenommen hat. Bei Cyberpunk zum Beispiel auch nicht. Da war der Hauptregisseur David Riedel, der so die ganzen hier Johnny Silverhand V und sowas aufgenommen hat. Und ich habe viele NPCs und Nebenquests aufgenommen. Da gibt es dann auch so eine, ja, je nachdem, also David weiß definitiv mehr oder wusste vorher mehr über Cyberpunk als ich. Also man bereitet sich natürlich vor. Bei Cyberpunk hatten wir ein 180 Seiten Artbook, wo alles über das Spiel drin stand. Alle Bezirke, alle Gangs, alle Charaktere, Storyplots und sowas. Wir wussten alle, wie die Enden sind, bevor das irgendjemand überhaupt wusste. Also man kann dieses Spiel gar nicht spielen und es wirklich genießen, weil man eh weiß, was passiert. Aber ne, natürlich hat man gerade bei großen Projekten so eine Vorbereitung. Aber in Fortnite beispielsweise, wenn wir das aufnehmen, das ist uns völlig egal, was jetzt der Background ist, weil du ihn sowieso von nirgends nimmst und es irgendwelche lustigen Gesprächsfetzen sind und da keine serious Story hintersteht.
Macht man sich da als Sprecher irgendwie so ein bisschen das Spiel kaputt? Also wenn du jetzt sagst, okay, du wusstest jetzt irgendwie vorher die ganzen Enden schon und wie was passiert, sagt man dann irgendwie so, boah, okay, ob ich jetzt das Spiel spiele oder nicht, irgendwie ist die Luft eh raus?
Also ich habe in Cyberpunk bisher, ich hab bisher in Cyberpunk 70 Stunden investiert und gespielt. Also kann man schon sagen, dass ich mir das Spiel jetzt nicht unbedingt kaputt gemacht habe. Natürlich kennt man den Plot und die Plot-Twists im Verlauf des Spiels. Was natürlich so ein paar Überraschungsmomente kaputt macht. Aber wir sehen ja nichts vom Spiel. Wir nehmen nur das auf, was im Skript steht, teilweise ohne Originalton bei manchen Games, weil der einfach noch nicht vorliegt. Und können uns noch nicht so viel drunter vorstellen. Die Story kennt man vielleicht, aber wie das Spiel letztendlich funktioniert, wo die Sachen, die man aufnimmt, genau eingebunden werden, das ist am Ende sehr interessant rauszufinden und auch das Zusammenspiel am Ende zu hören. weil wir ja teilweise nehme ich eine Rolle auf und das Gegenstück dazu nimmt ein anderer Regisseur auf bei solchen großen Projekten, sodass man das Zusammenspiel bevor das Spiel rauskommt, überhaupt nicht hört. Und es ist super interessant, das am Ende zu hören und zu spielen. Und wenn ein Spiel ein gutes Gameplay hat, was wir ja von mir ja gar nichts wissen, dann begeistert mich das auch, wenn ich die Story kenne. Und Cyberpunk ist eins von denen. Es ist zwar für die Konsole, das ist ja ein offenes Geheimnis, mega verbuggt und hat so seine technischen Probleme, aber Gameplay-technisch und Story-technisch harmoniert das alles so gut. Also Kingdom Come zum Beispiel konnte mich als Spieler nicht begeistern, obwohl ich da sehr viel für aufgenommen habe. Aber es war einfach nicht so mein Gameplay. Also ich glaube, darauf lege ich viel mehr Wert, als ob ich jetzt die Story kenne. Bei Kingdom Come kenne ich auch die ganze Story. Und es ist was komplett anderes als Cyberpunk, vom Feeling, vom Spielgefühl. Ich glaube, es ist eher, wenn man Filmregie oder Serienregie macht, dann kann man es irgendwie nicht mehr sehen. Oder wenn man textet, gerade wenn man textet. Oh Gott. Die ganzen Cutscenes von KCD von Kingdom Come konnte ich mir überhaupt nicht mehr angucken, weil ich die alle fast ausschließlich alleine geschrieben habe. Und das ist, oh nee. Oder Filme, wo ich halt vier, fünf Wochen im Studio saß und die Regie gemacht habe, da kann man dann am Ende auch irgendwie nicht mehr den sich nochmal fünfmal angucken. außer er ist außerordentlich gut geworden. Was natürlich alle meine Produktionen sind, natürlich, ne? Also. nein, es gab auch so ein paar, wo ich mir nicht unbedingt meinen Namen hinterschreibe, aber ja.
Gibt es denn, also darüber hatten wir damals schon gesprochen und ich bin mal gespannt, ob deine Antwort noch ähnlich ist. Gibt es denn etwas, was du gar nicht sprechen würdest? Bestimmtes Genre, Filmreihe oder sonstiges, wo du sagst so, okay, nee, also irgendwie das Genre oder die Filmreihe als solches, da stehe ich halt aus welchem Grund auch immer überhaupt nicht hinter, das kann ich überhaupt nicht so vertreten und dafür würde ich meine Stimme niemals hergeben.
Ja, die übliche Antwort ist wahrscheinlich irgendwas Pornografisches oder sowas, was ja aber auch in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr so gemacht wird. Natürlich, sowas würde ich nicht machen. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile wirklich jeden Scheiß durch. Jede weirde Produktion in irgendeinem Genre bin ich irgendwie schon gewesen. Auch in irgendeiner komischen Prison School Realverfilmung, was der absolut weirdeste Abfuck aller Zeiten war, den ich je gesprochen habe, glaube ich.
Definitiv, der Anime ist doch schon nicht ohne.
Der Anime ist schon nicht ohne und stell dir das alles mal real vor. Das war mega weird. Und das war echt, da bist du am Ende aus dem Studio gegangen und hast dir gedacht, was war das denn jetzt, Alter? Es gibt, glaube ich, nichts, was ich halt nicht sprechen würde oder könnte, außer halt irgendwelche nicht moralisch nicht vertretbaren Sachen, die aber ja so in der Regel sowieso nicht gemacht werden von seriösen Studios. Irgendwelche komischen Harem-Anime oder sowas mit irgendwelchen mega kleinen Girls, die dann auf den einen Typen stehen oder sowas. Auf sowas würde ich auch nicht machen. Also habe ich auch schon mehrfach abgelehnt bei diversen Studios, weil ich das einfach nicht cool finde. Allgemein so eine irgendwas mit irgend so pädophile Sachen oder ja, alles, was halt in so eine mega kranke Richtung geht. Also nicht, also krank jetzt nicht im eigentlichen Sinne, aber so eine, was halt moralisch schon schwierig ist. Das mache ich in der Regel immer nicht. Ja, aber ansonsten, letztens habe ich irgendwo einen Vergewaltiger gesprochen, also in so eine Massenvergewaltigung, der eine Hauptvergewaltiger, das war ja so eine Arte-Serie, die sollte bald rauskommen. Das war auch mega krass, aber das war halt mit einem extrem guten Plot verbunden und nicht einfach irgendein stumpfes, wir vergewaltigen jetzt die Alte da oder sowas. Das war halt eine sehr gute, ich glaube, brasilianische Serie oder sowas, so ein sehr deepes Thema. Und wenn das halt alles gut eingebunden ist, klar, wenn es jetzt irgendein stumpfes, blödes Dings ist, dann lieber nicht.
Nun sagtest du ja, du hattest ja schon sämtliche Sachen dahingehend gesprochen und gerne auch mal so ein paar Verrückte. Schaust du denn selbst Animes und hast du denn aktuellen Favoriten?
Ich habe gar keine Zeit mehr. Also ich habe tatsächlich, also ich glaube, ich würde irgendwie noch mehr Serien allgemein oder Filme oder überhaupt irgendwas schauen, wenn ich die Zeit dafür hätte. Aber ich bin tatsächlich so busy, dass ich mich abends höchstens mal hinsetzen kann und von irgendwas kurz eine Folge gucke oder kurz irgendwas zocke und dann habe ich gar keine Zeit mehr. Also ich bin aus dem ganzen Anime-Game, was gerade so läuft oder was irgendwo rauskommt, komplett raus. Außer ich spreche irgendwas. Dann bin ich mal kurz wieder da und dann wieder weg. Also früher habe ich halt total viel, habe ich ja schon gesagt, so Detective Conan geguckt, Digimon, so das Ganze, was halt auch auf Pokito und sowas lief, so One Piece und den ganzen Kram. War auch mal eine Zeit lang viel am Animes gucken, aber es hat sich dann einfach irgendwann, wo keine Zeit mehr war, wo man viel mehr zu tun hatte, einfach nicht mehr ergeben. Also ich schaff's nicht mal, die Anime zu gucken, wo ich selber mitspreche, selbst wenn ich sie gerne gucken würde. Nee, da bin ich ganz raus. Ich guck vielleicht mal einen Kinofilm, wenn ich irgendwo mitgesprochen habe und der kommt ins Kino und dann gehe ich kurz rein. Hör mich mal kurz an oder so, dann gucke den gesamten Film, freue mich, dass ich dabei bin. Dann gehe ich wieder und bin wieder busy. Das ist tatsächlich etwas schwierig geworden im Laufe der Zeit. Ja.
Verständlich. Man muss auch tatsächlich dazu sagen, zumindest ist es halt, ich sag mal, bei mir so ganz, ganz schroff. Irgendwie bleibt man ja letztendlich auch immer auf das Gleiche kleben. Weil letztendlich, überleg mal, du sagst, ja, irgendwie easy peasy jetzt mal entspannter Filmabend, guckst halt diverse Streaming-Portale durch, brauchst halt schon 2 Stunden gefühlt, um etwas zu finden, was sich jetzt zu 100% anspricht, weil der Markt mittlerweile so übersättigt ist mit Angeboten, Genres etc. So, und wenn du dann was findest, pennt man wahrscheinlich zu 50% der Fälle während des Films ein, kriegt dann nichts mit oder man guckt dann halt einfach den Kram, den man schon kannte, weil man keinen Bock mehr hat, weiterzusuchen.
Genau, ja. Das ist ja ganz oft so. Man sucht irgendwelche Serien und am Ende doch wieder, guck ich doch nochmal Breaking Bad.
Genau, genau.
Ja, genau. Das ist genau mein Struggle.
Fühle ich zu 100%.
Ich krieg mit den ganzen Serien und Filmen, die rauskommen, auch nur was mit, wenn ich drin mitspreche.
Aber immerhin, da hast du ja tatsächlich vielen Leuten was voraus. Weil viele, wie gesagt, suchen sich halt echt einen Föhn, wissen per se nicht, was sie gucken sollen. Und der Markt ist wirklich so übersättigt, man kriegt ja kaum noch was mit. Also deswegen.
Ja, kommen andauernd irgendwelche Sachen raus. Was natürlich für einen Sprecher super ist, weil wir haben ja gut zu tun. Also Netflix und Amazon, die können gerne so weitermachen wie gehabt. Dann haben wir immer schön unser Soll erfüllt am Tag.
Es ist ja auch nicht schlecht. Und gerade so, wo die meisten Leute eh zu Hause sind, ist es fantastisch, dass es verschiedene Streaming-Dienste gibt, die natürlich auch ihr Programm konstant aufstocken. Wie stehst du denn selbst zur Synchronbranche in Deutschland? Ich weiß ja nicht, ob die sich jetzt über die letzten Jahre irgendwie großartig verändert hat, aber sagst du, es gibt irgendwie Punkte, die müssten besser sein oder irgendwie schlechter, weil es irgendwie doch vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht wird? Oder sagst du, nee, eigentlich ist alles so rund und perfekt, wie es ist?
Also, es gibt eigentlich nichts, über das ich mich groß beklagen könnte. Die Workflows sind cool, die Arbeitsabläufe auch, die Leute, mit denen man arbeitet, in der Regel auch. Und es ist eigentlich, ja, also das, was ich immer bemängelt habe, dass so viel Papier zum Beispiel verschwendet wird in den Büchern oder sowas, ist ja jetzt durch Corona beispielsweise durch die Technologisierung voll zurückgegangen und es wurde noch ein bisschen vereinfacht. Also es gibt, glaube ich, nichts, über das ich mich groß beklagen könnte. Nee. Es wird einem auch nicht zu einfach gemacht. Im Gegenteil, in die Branche zu kommen, ist echt schwierig. Also das wird vielleicht einem sogar zu schwer gemacht, auch so eine Sache. Ich kenne so viele ambitionierte Leute, die Bock drauf haben, aber einfach keinen Fuß fassen können. Ja, es wird alles so intern gehalten. Nur durch Kontakte kommt man irgendwie ran oder sowas. Ja, man könnte es etwas einsteigerfreundlicher machen oder Möglichkeiten anbieten. Viele Studios haben zwar irgendwelche Bewerbungsformulare, aber das liest eh keiner. Also wenn man sich da bewirbt, wie viele machen das pro Tag? Und das liest keinen oder hört sich kein Aufnahmeleiter, kein Produktionsleiter an. Das ist nur, um den Andrang quasi irgendwie beherrschen zu können, dass da halt keiner tierisch nervt. So eine E-Mail-Adresse eingerichtet, auf die dann nicht mehr wirklich reagiert wird. Und dann denken die Leute, ja, jetzt habe ich mich beworben, bla, cool. Weiß nicht. Das ist so, vielleicht einfach die Einstiegsfreundlichkeit etwas verbessern. Aber ansonsten ist eigentlich alles cool. Also eigentlich die ganze Branche macht Spaß. Es gibt nicht viel, worüber man sich aufregen kann. Weil es läuft gut. Man hat Spaß mit den Leuten, mit denen man arbeitet. Und man macht da in der Regel ganz coolen Stuff. Ich habe ja natürlich noch nicht so viel zu berichten. Also ich glaube, seitdem, wo ich in die Branche eingestiegen bin, ist noch nicht so viel passiert, also was ich hätte verändern können. Wenn ich jetzt so ein Urgestein wäre, so ein älteres Kaliber von Sprecher, der das seit 30, 40, 50 Jahren macht, hätte ich bestimmt mehr dazu zu erzählen, als ich es jetzt habe, weil für mich ist es seit Jahren derselbe Flow. Wenn ich in 20 Jahren zurückgucke auf meinen Anfang, dann habe ich bestimmt andere Sachen zu erzählen, aber es ist einfach noch zugleich alles im Vergleich zu wann ich angefangen habe. Es hat sich nichts gravierend verändert. Das merke ich ja auch. Also wenn ich mit älteren Sprechern spreche, so, mit wem habe ich denn gesprochen? So Benjamin Völz beispielsweise, der macht das ja auch schon ewig, spricht ewig schon Keanu Reeves. Und mit ihm zu quatschen und aufzunehmen, wir haben ja auch für Cyberpunk das deutsche Making-of gedreht und da hatten wir auch Interviews mit ihm aufgenommen. Was der zu erzählen hat in so Interviews, da denkst du dir, wow, krass, ey, der hat schon echt viel hinter sich, auch in der Branche. Und das habe ich einfach noch nicht, diese ich sag's mal, Lebens- oder Berufserfahrung, diese langjährige Berufserfahrung und diesen langen Vergleich, diesen Vergleichsweg von vor 30 Jahren, habe ich nicht. Dann werde ich erst in den nächsten 10, 20 Jahren haben. Und dann kann ich was erzählen, was sich denn so verändert hat.
Ja, gerne. Vielleicht hören wir uns ja dann in 20 Jahren nochmal.
Das wäre geil. Einfach alle 10 Jahre mal so ein Philipp Süß erzählt heute mal wieder.
Du sagtest ja ganz am Anfang, du bist so ein bisschen in der Videoproduktionssache tätig. Wie kam es denn tatsächlich dazu? Oder hattest du den Wunsch schon immer, dass du sagst, ach ja, irgendwie irgendwann mache ich da so eine Videoproduktionsfirma auf? Oder hattest du eher so komplett andere Wünsche, dass du gesagt hast, so, weiß nicht, jeder so von wegen, ja, wenn ich mal groß bin, werde ich Raumfahrer, Feuerwehrmann oder Pokémon-Trainer?
Also ich weiß, also ich kann nur von Geschichten meiner Eltern erzählen. Also oder halt auch so Kindheitserinnerungen. Ich war früher voll der Eisenbahn-Fan. Ich habe Eisenbahnen geliebt. Ich hatte wirklich Modelleisenbahnen und irgendwelche Holzeisenbahnen und sowas. Super teures Scheißzeug, so mit 6 oder so. Oder noch jünger. Die meine Eltern haben da mega viel immer zu Weihnachten geschenkt. Ich wollte immer Lokführer werden früher, bis sich das mit dem Synchron so entwickelt hat. Das ganze Kamerazeugs, das kam. Ich glaube irgendwie, also es gibt so ein super süßes Video von mir, wo ich bei meinem Vater auf dem Schoß sitze mit 3 oder 4 oder sowas und dann mein Opa mich filmt mit seiner alten DV-Kamera und ich so sage, wir müssen mir auch mal eine Kamera kaufen. Und mein Vater macht dann so eine sehr lustige Lache, so, oh, so von mir, ja, ist klar, mein Kleiner, ne? Also ich hatte auch schon sehr früh Interesse daran. Ich habe auch mit meinem Opa immer irgendwelche Mini-Filmchen gedreht, so mit seiner Videokamera und habe irgendwelchen Scheiß gefilmt. Dann habe ich irgendwie sehr früh in der Grundschule meine Digitalkamera geschenkt bekommen, dann irgendwann einen Camcorder und von der ersten Synchrongage habe ich dann meine erste Spiegelreflex gekauft. Also es hat sich irgendwie im Laufe der Jahre so an der Seite mitentwickelt. So die Leidenschaft war schon immer da. Ich hatte da immer Bock drauf. Ich habe das geliebt, irgendwie Filme zu drehen und irgendwelchen Stop-Motion-Kram mit meinen Lego-Figuren zu machen, mit 6 oder so. Also es war schon immer so ein gewisser kreativer Drang irgendwie da. Ich wollte immer irgendwie was erschaffen, was andere Leute sehen und sich denken, oh ja, cool, geil. Und Synchron hat mir den Weg dahin mit ermöglicht. Ich habe nie viel Geld gespart. Ich habe immer investiert in Technik oder in Sachen, die mich irgendwie weiterbringen. Das mache ich auch heute noch. Also viel ins Business, ins und sowas investieren, in Technik, in Merchandise, in Marketing etc. und sowas. Und das hat sich irgendwie alles so mit über die Jahre geprägt. Und gerade das Film, da habe ich wirklich mit, als ich meine erste Spiegelreflex geholt habe von der ersten Synchrongage, das weiß ich noch ganz genau, erste Jake und den Nimmerland-Piraten-Gage, da haben mir meine Eltern noch in Bar gegeben und ich bin mit meinem Vater zum Mediamarkt gefahren, Kamera gekauft und dann ging es halt los mit Ausprobieren und erste Filme drehen und ist über die Jahre einfach so professionell geworden, dass mittlerweile, vor allem seit Ende letzten Jahres, halt so professionell ist, dass man wirklich schon größere Produktionen macht, viele Musikvideos, Werbung etc. und sich das alles weiterentwickelt. Es ist, als würdest du einen kompletten, also im Synchron bist du angekommen und hast nochmal ein neues Standbein, was sich komplett über die Jahre wieder nochmal entwickelt. Und es ist einfach interessant und spannend, nochmal so einen Weg zu gehen, der eigenen Entwicklung und des Business und sowas. Es ist einfach cool. Es ist einfach schön. Es macht super viel Spaß. Die Ergänzung ist einfach super. So aus dem Synchron und einem Film. Das sind tolle Abwechslungen, die sich einfach schön sind. Wenn ich mal zu viel Synchron mache, dann nehme ich mir, dann habe ich irgendein Filmprojekt, was mich da dann wieder rausholt und mich ablenkt. Oder es ist alleine diese Sachen, die sich einfach abwechseln. Sprechen, Regie, Buch, Film, das sind so viele Sachen, die komplett unterschiedlich voneinander sind und dementsprechend so abwechslungsreich und spaßbringend sind. Das ist einfach schön. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Und gerade seit diesem Jahr auch Film wesentlich mehr in einem wesentlich professionelleren Level. Und ja, das werde ich die nächsten Jahre auf jeden Fall weiter angehen.
Ich denke, wir sind da definitiv gespannt, mehr von dir zu sehen. Wenn die Leute jetzt, also die Zuhörer, jetzt sagen, ach ja, irgendwie, da würde ich gerne mal was sehen. Wo finden sie vielleicht das ein oder andere Filmchen von dir?
Es ist tatsächlich etwas schwieriger zu finden, weil wenn man nicht googelt, ist logischerweise alles, was synchronbezogen ist, wesentlich präsenter da. Am besten auf Instagram eigentlich. Also auf Instagram habe ich was mit dem Sprechen halt überhaupt nichts am Hut mehr, weil ich auch meinen Sprecher-Insta-Account und so mal deaktiviert habe, weil ich den einfach nicht führe. Von daher einfach @suesphilip, also SuesSPHILIP auf Insta, und dann gibt's massig Behind the Scenes, Link zu meiner Website, und da sind dann halt Referenzen mit Musikvideos und Werbung und allem drum und dran auf meiner Website drin. Da kann man dann eigentlich alles mal so angucken, so an Highlights, die da gedreht oder nicht die da abgebildet sind. Auf meiner Website ist jetzt nicht alles, was ich gemacht habe, aber so die schönsten Sachen aus 2020 und 2019, glaube ich. Gerade so die aktuellen Sachen sind da, ja. Und auf Insta halt zigtausend Behind-the-Scenes-Fotos, also da kann man sich satt gucken.
Sehr schön. Ich kann mich daran erinnern, dass du auch mal einen YouTube-Channel befüllt hast. Machst du das noch oder ist da aktuell keine Zeit mehr für?
Also ich habe mein YouTube-Channel, da habe ich so Filmmaking-Stuff drauf gemacht. So ein paar Reviews und ein paar Vlogs und sowas. Aber es ist dann doch relativ schwer, das zeitgleich mitzubetreiben, weil ich da halt auch so einen eigenen Anspruch habe. Ich nehme mir nicht einfach die Kamera und filme irgendeinen Scheiß, und ich will halt, dass die Videos so schon professionell wirken. Und dafür muss man sich Zeit nehmen und auch die Zeit haben. Und deswegen ist das gerade, also seit Juni oder April oder sowas, habe ich da nicht mehr viel gemacht. Einfach, weil ich dann, wenn ich irgendwie Behind-the-Scenes machen müsste, müsste ich mit meinem Behind-the-Scenes-Kameramann mitnehmen, und die kosten auch alle Geld. Also es ist halt auch wieder so eine Sache, du kannst ja dem Kunden dann nicht irgendwas auf dein Angebot packen, wo nur du von profitierst, weil du ein YouTube-Video draus drehen willst. Und während einer Produktion vloggen oder sowas ist halt nicht drin. Und also ich würde es gerne wieder ein bisschen mehr machen, weil ich halt auch wirklich Content hätte oder Themen hätte, wo man den Leuten was beibringen kann, wo man denen was zeigen könnte. Irgendwelche Unboxings, Reviews, aber das ist wieder noch ein Standbein. Das darf man immer nicht vergessen, was die Zeit einnimmt, und dafür leitet ein anderes Standbein. Und ich ist halt schwierig. Dafür muss das erste Standbein so gut laufen, dass man sich so einen schönen Puffer anspannen kann und sich dann wirklich eine Zeit lang nur auf das nächste Standbein, was sich dann entwickelt, konzentriert. Und dadurch, dass ich halt schon so viele Standbeine habe, die alle überhaupt zu managen, das ist schon schwer. Und da kann ich jetzt nicht noch zigtausend andere Sachen nebenher machen. Also da muss ich dann irgendwann mal entscheiden oder so ein paar Prioritäten setzen. Wenigstens für eine gewisse Zeit. Und das ist halt gerade definitiv synchron und halt das Filmbusiness an sich ausbauen. YouTube kann man dann machen, wenn alles sich so entwickelt hat, dass es eh läuft und man nicht viel sich darum kümmern muss, in Anführungsstrichen. Aber na, da wird definitiv irgendwie in Zukunft noch mal ein bisschen was kommen, so hier und da ein paar Videos oder sowas. Aber nicht in so einem Ausmaß, wie man das vielleicht von anderen YouTubern kennt, die davon leben. So, also definitiv nicht. Aber ich denke mal, da, irgendwann kommt da schon wieder was.
Perfekt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt brechen auch tatsächlich schon fast die letzten Fragen an. Stimmt mich gerade etwas wehmütig, denn ich hatte die letzten Minuten definitiv sehr viel Spaß.
Ich auch. Ich beantworte gerne Fragen. Ich mag das. Man kann mich immer. Ich wäre so ein perfekter Video-Coach-Typ irgendwie oder irgend so ein Streamer, dem man einfach die ganze Zeit nur Fragen stellen kann. Ich gehe da immer voll drin auf.
Riech ich da etwa eine Just Chatting Twitch-Karriere?
Ja, yeah, perfekt. Wo wir gerade von Zeit gesprochen haben. Genau, ich mache einfach Just Chatting und dann zocke ich noch irgendwas, wo ich mitspreche, und dann flexe ich einfach die ganze Zeit. Guck mal, ey, da bin ich doch, yeah. Genau wie auf TikTok. Ich könnte auch auf TikTok mega, mega erfolgreich sein, einfach weil ich sage, hey, den und den habe ich schon gesprochen. Das sieht man ja gerade bei vielen so Kollegen, die da gerne mal auf TikTok super erfolgreich sind. Ich meine, Marius Gavrilis und Max Felder, die gehen ja richtig durch die Decke. Das ist unfassbar zu sehen. Richtig krass.
Ja, das stimmt. Bei wem mir das auch noch aufgefallen ist, Tobias Diakov.
Ja, stimmt. Der ist ja, ich glaube, in Berlin noch nicht so krass am Start. Aber so, also ich habe ja die ganzen Berliner irgendwie auf dem Schirm. Stimmt, Tobias ist mir, habe ich auch mal gesehen. Lea Kalpern macht das auch ein bisschen, oder so Nicole Heiß oder Eleni Möller oder sowas. Die gehen ja alle richtig ab. Das ist Wahnsinn. Also ich habe ja auch mal so einen TikTok gemacht, wo ich gesagt habe, yo, ich bin Synchronsprecher, ich spreche den und den, und das hat einfach so krass viele Aufrufe gekriegt, obwohl ich eigentlich nichts mache außer flexen. Und sage so, yo, hier, ich spreche den und den, alle, oh mein Gott.
Aber ich glaube tatsächlich, genau das ist das Interessante, weil Synchronsprechen als solches ist ja doch so, oder die Synchronsprecher, sage ich mal, das ist ja wie so ein Mysterium, ne? So Schrödingers Sprecher, ne? Wenn du
so eine Nische.
Ja, genau. So. und man weiß ja nie, wer dahinter steht. Also du hörst zwar die Stimme, du kannst ein bisschen was nachlesen oder so, aber man weiß ja per se wirklich nie zu 100%, wer steht da jetzt hinter oder mit wem habe ich sie gerade zu tun. Und wenn man dann natürlich jetzt sagt, hey Leute, pass auf, ne, guck mal, irgendwie im Hintergrund läuft gerade irgendwie den Charakter, den ich spreche, und ich mache jetzt hier mal den Ton aus und wir lassen das jetzt tatsächlich mal zeitgleich laufen und ich spreche gerade genau die Stellen, das ist dann schon so, wow, Moment. So, und man sieht halt was. Und ich glaube, das ist halt das, was die Leute so ein bisschen begeistert, so ein bisschen anfixt.
Ja, ich glaube, dadurch, dass ich halt auch in der Branche bin und die alle kenne und weiß, wie die klingen, wahrscheinlich ist es für mich dementsprechend so schwer nachvollziehbar, warum das alle so feiern. Aber aus der Perspektive das zu sehen, ja stimmt, klar. Es ist halt für die Leute, die sich mit Synchron gar nicht, also die gar keinen Plan davon haben, ist es bestimmt super interessant, das zu sehen und auch einfach die mal so hinter die Kulissen genommen zu werden. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich, ja, doch.
Ich bin gespannt. Ich freue mich auf deine zukünftigen TikToks.
Genau, bisher ist es ja sehr viel Katzen-Content, aber...
Aber Katzen gehen immer, nach wie vor.
Katzen sind ein Erfolgsrezept, das niemals versiegen wird.
Okidok, jetzt, wie gesagt, tatsächlich schon die letzte Frage. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eine Standardfrage, aber ich stelle sie trotzdem immer wieder gerne. Was legst du denn jedem ans Herz, der sagt, ja, irgendwie in der Synchronbranche Fuß fassen? Würde ich vielleicht mal probieren, wie sollte er da anfangen, was für Qualifikationen sollte er mitbringen, gibt es da irgendwie, ich sag mal so Tipps und Tricks, worauf man vielleicht achten sollte oder so?
Also aktuell würde ich eher sagen, lass es mal lieber, wegen der ganzen Corona-Problematik. Ich hatte jetzt Referent ist glaube ich dasselbe, also Referent bei einem Synchron-Workshop. Zum Beispiel eine Sache, die man machen könnte, um so ein bisschen in die Branche zu kommen und sich das Handwerk anzueignen. Und da waren auch so viele, die jetzt gerade versuchen, in die Branche zu kommen und es einfach nicht schaffen, weil keine Aufnahmeleiter besuchbar sind, die alle im Homeoffice sind. Es ist gerade ein ganz, ganz schlechter Zeitpunkt, aber das wird sich widerlegen. Grundsätzlich, wenn man in Synchron möchte, wäre es halt von Vorteil, wenn man, in der Regel wäre es immer gut, Schauspielausbildung zu haben. Das ist jetzt nicht das Nonplusultra, was man unbedingt braucht, das ist gerade, sieht man ja bei mir, ich habe auch nie eine Schauspielausbildung gemacht und bin in die Branche gekommen, aber das war halt, weil ich jung war und das dementsprechend leichter ging. Ein Grundtalent muss vorhanden sein, also nicht jeder, der Synchronsprecher werden will, kann Synchronsprecher werden, einfach weil manche einfach nicht dieses Grundtalent des Schauspielens, des Stimmeverstellens haben. Und es ist wirklich auch egal, wie viele Workshops und Kurse oder wie viel man übt. Es gibt manchmal funktioniert es einfach nicht. Und es muss einfach irgendwie da sein, damit man halt auch ernst genommen wird in der Branche und sich nicht alle denken, was das denn für einer. Ja, und wie schon gesagt, die beste Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, auch sich ehrliches Feedback zu holen, ist wirklich Workshops belegen. Nicht unbedingt die man beim ersten Googlen sofort findet, weil das sind die einem in der Regel das Geld aus der Tasche ziehen und dann von dem Geld ihre sehr präsente Werbung schalten, damit man da draufklickt und die noch mehr Geld einnehmen können. Es gibt sogar mittlerweile einen Workshop, glaube ich, in München und auch ein bisschen Berlin, der von der Agentur für Arbeit zum Beispiel gefördert wird, der davon bezahlt wird, wo man dann irgendwie ein mehrwöchiges Programm hat, wo man dann mehrere, also Theorie und Praxis durchgeht, mehrere Dozenten hat, wo ich zum Beispiel auch dieses Jahr war, Yellow Submarine heißt es, um jetzt mal frech Werbung zu machen. Da bin ich nächstes Jahr zum Beispiel auch wieder Referent und sowas. Da lernt man viel, also gerade in solchen Kursen oder Workshops lernt man sehr, sehr viel über das Handwerk selbst und über die Praxis letztendlich, weil viel Übung ist einfach notwendig, um es zu beherrschen. Deswegen kann ich sowas nur ans Herz legen. Man braucht am besten dann auch Samples, die man aufnimmt, um Aufnahmeleitern sich auch vorzustellen. Wird in solchen Kursen in der Regel auch gemacht oder Workshops. Eigentlich ist das, was ich allen Leuten empfehlen würde, weil man dadurch wirklich auch Feedback zu seiner Leistung bekommt und man auch ganz ehrlich gesagt bekommt, du, das ist wahrscheinlich schwierig mit dir, weil es nicht so richtig funktioniert oder man hat dadurch irgendwelche Kontakte oder sowas. Ich glaube, das ist so der Weg, den ich am ehesten empfehlen würde. Ich glaube, der gängigste Weg aber es ist das Übliche. Ich habe Samples aufgenommen, ich habe meine Vita und ich gehe zu Aufnahmeleitern, sag, hey, ich bin der und der, buch mich doch mal, legst einen Stick hin oder schickst dir eine Mail und dann gehst du wieder und hoffst, dass es funktioniert, wirst dann mal ins Ensemble eingeladen oder in Menge Masse. Du triffst dann Regisseure, die dich cool finden und weiter buchen. Aber der Weg ist aktuell, wie gesagt, der einfach nicht geht, weil es wird kein Ensemble aufgenommen. Die Aufnahmeleiter haben alle keinen Bock. Die buchen die Leute, die sie kennen. Die sind nicht in ihren Büros, du kannst sie nicht besuchen, du kannst dich nicht vorstellen, du kannst nur Mails schreiben und dass Mails gelesen und wirklich beachtet werden, ist schwierig. Also gerade in der jetzigen Zeit ist es extrem schwierig, in die Branche zu kommen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man einen Kurs, einen Workshop oder irgendwas in die Richtung besucht hat oder ob man es einfach ausprobieren will. Corona hat einfach diese Zugänglichkeit sehr kaputt gemacht. Das habe ich auch den Teilnehmern in diesem Workshop gesagt, dass es aktuell einfach schwierig ist. Ja, am besten sind halt immer persönliche Kontakte, aber die zu kriegen ist das Schwierigste tatsächlich. Natürlich ist ja in jeder Branche so. Ja, aber wenn sich das alles gelegt hat, sind so die Wege, glaube ich, die man am ehesten versuchen sollte. Eine Schauspielausbildung ist immer viel wert, gerade weil es so den Ersteindruck so ein bisschen, du wirkst dadurch einfach schon ein bisschen erfahrener als die Leute, die sagen, ich bin komplett unerfahren und würde gerne synchron sprechen. Ja, einfach das Handwerk lernen. Das ist auch wichtig. Sich Feedback holen. Viel Feedback. Damit man dadurch besser wird. Ja. Ich glaube, mehr kann ich nicht sagen. Es ist wirklich so, die Frage, wie kommt man ins Synchron, ist die schwierigste Frage, die man beantworten kann, neben wie bist du ins Synchron gekommen. Weil das einfach, es gibt so viele Wege führen nach Rom. Genau wie im Film. Du kannst auch einfach anfangen zu filmen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, so wie ich, und dann entwickelt sich das über die Jahre. Oder du studierst Film und hast dadurch das Handwerk schon mal noch besser gelernt, als wenn du es dir selber beibringst oder sowas. Letztendlich führt es aber alles auf selbe hinaus. Du musst einfach das Glück haben, dass du den richtigen Menschen triffst oder den richtigen Kontakt hast, der dich dann weiterbringt. Und es ist einfach immer so. Und ein gewisses Grundtalent muss halt immer vorhanden sein. Und ohne, dass dir jemand Feedback gibt, merkst du nicht, ob du es hast. Du denkst die ganze Zeit, hä, wieso bucht mich denn keiner? Wieso kriege ich denn, habe ich denn keinen Erfolg? Vielleicht ist es einfach nichts für einen. Oder, ja, man muss einfach üben und viel Feedback einholen. Und dafür sind gerade solche Workshops, ich weiß, ich mache da gerade ziemlich exzessiv Werbung für, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Aber eigentlich ist das die beste Möglichkeit, weil du hast Gruppen, in denen du arbeitest. Du hast immer ein paar Dozenten, die dir Feedback geben können. Persönliches Feedback, auf dich zugeschnitten. Und du lernst dadurch unheimlich viel. Und es ist, glaube ich, so das, was ich wirklich jedem am ehesten empfehlen würde. Nicht einfach losgehen und sich bewerben, sondern wirklich mit Leuten arbeiten, die dir nachhaltig helfen können. Ich hatte auch so eine Feedback-Runde am Ende. Wir haben Szenen aufgenommen im Studio, die wurden mir zugeschickt und ich habe jedem detailliertes Feedback zu seinen Szenen, die wir aufgenommen haben, geschrieben. Und dadurch haben sie viel mitnehmen können, denke ich. Und sowas ist viel wichtiger. Also einfach jemanden zu haben, irgendjemanden, der dich an die Hand nimmt und dir sagt, so und so geht es. Und jetzt versuch selbst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie nennt man denn das? So ein Typ, der dich an die Hand nimmt und dir zeigt, wie es geht. Wie nennt man denn das? Ein Mentor. Genau. Sowas. Man braucht sowas, damit es halt gut läuft und man weiß, was man macht.
Ja, sehr schön. Also sehr ausführliche Antwort.
Ja, besser als dieses Übliche. Wenn man jetzt ein normales Interview führt, kann man immer nicht so krass ausholen und sagt halt immer, ja, hier bewerben, bla bla bla, Kurse machen, bupp, und dann ist gut. Es gibt halt einfach Sachen, die man halt bei dem allen bedenken muss. Und das kann man halt gerade, wenn man ein bisschen Zeit hat, um das mal auszuholen, kann man da halt viel mitgeben. In die Branche zu kommen, ist halt einfach nicht leicht. Synchron ist nicht einfach nur was für nebenbei. Das sehe ich nämlich bei vielen, auch so ein paar Freundinnen, die man teilweise hat, die dann so kommen, ja, ich würde das ja gerne neben der Arbeit machen, dann so ein bisschen reinkommen, aber das ist es halt einfach nicht. Synchron machst du entweder oder du machst es nicht. Das ist nichts mit, ich habe noch einen Hauptberuf und fange jetzt langsam an, weil du musst dich darauf konzentrieren. Du darfst dich nicht den ganzen Tag sperren, so dass du erst nach der Arbeit sprechen kannst, weil dann bucht dich keiner, weil die Leute sich dann denken, oh, den kriege ich erst abends, ich bräuchte ihn aber früher. Dann buchen sie dich nicht. Du musst, wenn du den Schritt wagst, Synchronsprecher zu werden oder dich das traust, dann musst du es durchziehen. Und du musst dir wirklich den Arsch dafür aufreißen. Man hat nicht immer das Glück, halt als Kind reinzurutschen. Ich kann natürlich groß reden, ja, ja, reißt euch den Arsch auf. Und ich hab mir auch den Arsch aufgerissen, aber es war natürlich viel leichter, als Kind da reinzurutschen, als Erwachsener. Und ich sehe das bei den anderen, die ich so in meinem Alter oder älter, gerade älter mitkriege, die sich wirklich abarbeiten dafür und andauernd Akquise machen und sich wirklich, wirklich Mühe geben. Und es wird einfach nicht belohnt. Und das ist immer echt schade. Früh anfangen, Mühe geben, und einfach dranbleiben, sich da wirklich, dass da wirklich für brennen, weil du brauchst Leidenschaft dafür. Es ist nicht so ein, ich werde jetzt mal eben Synchronsprecher, das geht nicht, das geht wirklich nicht.
Krass, also, nee, ich finde das wirklich gut, das tatsächlich jetzt, das natürlich erstens mal so ausführlich zu hören und eben auch jemanden zu haben, der es jetzt mal so ausführlich weitergibt. Weil ich denke, viele nehmen das so ein bisschen sehr arg auf die leichte Schulter und so Larifari halt, ne? So, ja, ich mach dann mal und wenn es klappt, dann klappt das schon und nebenbei mache ich irgendwie noch 1300 andere Sachen, um dann zu sagen, ha, guck mal, ich bin Synchronsprecher, ich habe damit gesprochen. Ja.
Nee, also Synchron ist genau so ein Beruf wie keine Ahnung, Maler oder sowas. Und natürlich sind manche Berufe körperlich viel anstrengender oder gerade auch schlechter bezahlt und sowas. Das ist auch so eine Sache. Aber Synchron oder Synchronschauspieler ist ja die korrekte Berufsbezeichnung. Er ist genauso ein Beruf wie alle anderen auch, wofür man genauso 100% geben muss, wie für andere Berufe auch. Und das ist nicht einfach nur so ein Nebenbei-Ding. Da muss man sich genauso den Arsch für aufreißen und die Disziplin mitbringen und einfach die sich die Mühe machen, Akquise und alles, damit es halt läuft. Es ist kein Ausbildungsberuf, wo du eine Ausbildung machst und dann hast du es drauf. Das ist natürlich auch viel mit Kreativ und Talent und sowas, hat das auch sehr viel zu tun. Und deswegen darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man kann nicht einfach bei irgendeinem Studio anrufen und sagen, ey, ich würde gerne synchron sprechen. Die sagen dann, jo, alles klar, du musst dich bei allen Leuten in dieser Branche und gerade bei Aufnahmeleitern und Regisseuren beweisen. Genau wie man das bei anderen Berufen auch machen muss. Und auch, also der Arbeitsaufwand ist auch, teilweise bist du länger am Sprechen, als du bei einem normalen Beruf, also oder einem regulären, sagen wir mal, so einen allgemeinen Beruf arbeitest. Da sprichst du bist teilweise den ganzen Tag unterwegs, 10 Stunden und sprichst dann auch noch bis in die Abendschicht, du musst am nächsten Tag wieder früh raus. Klar, es ist natürlich nicht so eine körperliche Anstrengung, aber du musst dich um viel mehr kümmern. Und gerade weil es halt so eine selbstständige Sache ist, wo du selbst dafür verantwortlich bist, ob du Jobs kriegst oder nicht, das sind ganz andere Dimensionen an Aufwand, den du auch selber hast oder Risiko, das du hast. Weil wenn du nicht gebucht wirst, verdienst du kein Geld. Wenn du eine Ausbildung gemacht hast und da hast du immer einen Rückweg zu irgendeinem Arbeitgeber, der dich nimmt und du hast dein monatliches Einkommen. Es ist im Synchron oder in allen kreativen Branchen nicht so. Das ist halt auch so ein Risikoding. Also man muss wirklich 100% dafür geben und kann es nicht nebenbei einfach mal machen.
Also ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich für dieses grandiose Interview. Ich hatte wie immer eine Menge Spaß und danke, dass du da warst.
Ich hab mich auch sehr gefreut. Ist immer wieder schön.
Das freut mich. Das freut mich wirklich. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern fürs Zuhören und ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Dann äußere diese jetzt.
Jeder, der sich Gedanken macht, ob er synchron machen will oder in diese Richtung geht, dem will ich natürlich mit meinem ganzen, ja doch relativ pessimistischen Gerede gerade überhaupt nicht die Motivation nehmen. Denn wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt und wisst, dass es das ist, was ihr machen wollt und da, ihr dafür brennt, dann zieht es durch und alle Mühen, die man sich macht, werden sich irgendwann rentieren. Es wird sich irgendwann eine Möglichkeit geben, irgendein Fenster oder irgendeine Tür, durch die man gehen kann, die ihn letztendlich zu dem Ziel bringt, zu dem man will. Ich habe auch jahrelang viele Risiken eingegangen und habe viel für meine Leidenschaft und alles, was ich mache für Synchron und Film gebrannt und bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, das hat sich bisher wirklich alles gelohnt und es wurde irgendwie belohnt. Und das würde ich jedem, der das selber plant oder vorhat, in die Richtung zu gehen, halt einfach auch raten. Nur gibt dann wirklich alles und brennt dafür. Das ist das Wichtigste. Wenn dann, wird es auf jeden Fall irgendwie funktionieren. Es ergibt sich irgendeine Chance, die man ergreifen kann. Und alle, die das vorhaben, denen wünsche ich sehr viel Erfolg. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal in irgendeinem Workshop.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.